Deutschlandfunk, Medias Res.
Der Anschlag von Halle in der letzten Woche hat das Problem des Antisemitismus in Deutschland wieder auf die Tagesordnung geholt. Dabei mahnen Beobachter und Betroffene schon seit Jahren, dass der Judenhass in unserer Gesellschaft stetig zunimmt. Das liegt nicht nur, aber auch am Internet. Ingrid Brodnik ist Publizistin und Autorin mehrerer Bücher zur Frage, wie das Netz uns und die Welt, in der wir leben, verändert. Kurz vor dieser Sendung habe ich sie gefragt, woran man den Anstieg des Judenhasses im Netz festmachen kann.
Wir sehen auf zwei Ebenen, dass Antisemitismus sehr stark sichtbar wird online. Erstens auch im Mainstream, also in den klassischen Zeitungskommentarbereichen, bei der Taz, beim Spiegel, auch bei der Welt, also in den großen Medien, da konnte eine Zunahme in den letzten 10 Jahren gemessen werden. Also das ist nicht nur ein Phänomen der Nische. Das zweite Ding ist aber, es gibt wirklich solche kleine Communities, bei denen ein enormes Radikalisierungspotenzial herrscht. Das sind Foren wie zum Beispiel 4chan, wo auch der Täter aus Halle aktiv war. Das heißt, wir sehen, dass gleichzeitig in einzelnen Foren Menschen, die in eine Richtung tendieren, sich gegenseitig anstacheln. Und da ist das Problem, ein Mechanismus, der hier zu schlagen kommt, ist, dass im Netz Antisemiten sehr geschickt vorgehen, dass sie mit Humor oder mit Elementen der Jugendkultur versuchen, wieder niederschwelliger zu sein und junge Männer quasi auf ihre Seite zu bringen.
Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, natürlich. Wir sehen ja in Halle, das ist ja jetzt vielfach diskutiert, dass eine Videospielästhetik nachgeahmt worden ist und dass der Täter in seinem kruden Manifest auch solche Achievements gelistet hat, wo er quasi Ziele formuliert hat, ähnlich wie in Videospielen. Es ist, glaube ich, kompletter Unsinn zu sagen, die Gamer-Szene ist schuld an solchen Attentaten, weil der allergrößte Teil der Gamer-Szene überhaupt unbedenklich ist. Aber wir sehen, dass Rechtsextreme durchaus versuchen, diese Videospieloptik und auch vielleicht auch manch einen Videospieler anzusprechen. Also wir sehen, dass Rechtsextreme diese Kultur nutzen wollen, um cool zu wirken, um es lustig wirken zu lassen, wenn Menschen getötet werden. Und gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass auch ein Teil der Rekrutierung in solchen Bereichen stattfindet. Also dass teilweise Rechtsextremisten dorthin gehen, wo junge Männer sind und ein Teil oder ein winziger kleiner Teil dieser jungen Männer ist dann vielleicht erreichbar für solche Rhetorik. Und das wirklich tragisch ist, in diesen einschlägigen Foren im Netz, die zum Beispiel 4chan, ist dann einerseits Jubel über solche Attentate immer wieder lesbar oder wie jetzt in Halle, dass es eher heißt, der hat nicht genug umgebracht. Also das Tragische ist, da entwickelt sich eine Gegenkultur, wo man als Held gefeiert wird, wenn man Juden umbringt. Und ich glaube, das müssen wir absolut ernst nehmen.
Und diese Gegenkultur hat Wechselwirkungen mit dem sogenannten Mainstream?
Ich würde sagen, der Mainstream ist großteils abgekoppelt, zum Glück. Aber was das Internet leichter gemacht hat, ist, dass sie sehr häufig mit antisemitischen Mustern in Kontakt kommen können. Das heißt, sie müssen nicht in die dunkelsten Orte des Web gehen und dort krasse Rhetorik lesen. In vielen Fällen reicht es, wenn sie einen Artikel über Israel lesen oder einen Artikel über Juden in Deutschland. Und unten werden dann antisemitische Posts erscheinen, die oft auf den ersten Blick harmlos wirken, aber diese klassischen antisemitischen Muster vom Juden, was weiß ich, als Brunnenvergifter, Ähnliches bringen. Und das kann so der Einstieg sein. Und wenn Sie sich auch viele Debatten zum Beispiel auf Facebook anschauen, wo eher der Mainstream vorhanden ist, dann liest man oft über die Rothschilds, man liest über George Soros, den Milliardär, der selbst Jude ist. Also wir sehen, dass diese Muster auch in den Mainstream zurückkehren. Und ich würde sagen, dass der Mainstream, da sehen wir die Spitze des Eisbergs. Das ist für uns alle sichtbar, wenn wir genau hinblicken. Und darunter, unter der Oberfläche, gibt es noch ein riesiges Metier, wo diejenigen sich vernetzen, die wirklich Judenhasser sind. Und natürlich spielt das zusammen, weil es leichter ist, tiefer und tiefer in dieses antisemitische Milieu einzudringen.
Sie haben George Soros erwähnt, den Milliardär und Philanthropen. Warum ist der gerade eine Zielscheibe dieses antisemitischen Spottes?
Einerseits muss man sagen, dass Antisemitismus generell oft über Personen gefahren wird, also dass man ein klares Feindbild hat. Bei George Soros, dienen eigentlich klassische antisemitische Narrative, nämlich jenes von der jüdischen Weltverschwörung, dass ein Jude insgeheim die Politik leiten würde. Und Sie müssen gar nicht weit ins Internet gehen, es reicht schon, bei manchen Diskussionen auf Facebook genau mitzulesen. Da werden Fotos gepostet, die Sorge zeigen, wie er angeblich als Marionettenspieler die gesamte Politik leitet. Also es ist das klassische Motiv. Und da vermengt sich interessanterweise Antisemitismus und auch Hass auf Muslime, weil Sorge wird gleichzeitig angelastet, er hätte irgendwie die Umvolkung Europas vor und würde die ganzen Muslime nach Europa bringen. Das heißt, wir sehen, dass Rechtsextreme es oft schaffen, antisemitische und antimuslimische Narrative miteinander zu verweben. Und ich glaube, vielen Menschen gar nicht bewusst ist, ihnen ist bewusst, dass es da jetzt um gegen Muslime geht, aber ich glaube, es ist manchen gar nicht bewusst, dass es gleichzeitig auch gegen Juden in vieler dieser Sujets geht.
Und das führt auch zu einer großen Form der Desinformation. Wie können wir dagegen eigentlich vorgehen, als Staat beispielsweise?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, nicht auf jede Nebelgranate einzusteigen. Wir reden sehr oft über Technologien, aber wir reden weniger über die Mechanismen, die dann eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, mit welchen Erzählungen diese Akteure dann tiefer und tiefer junge Männer zu sich reinholen, radikalisieren. Das heißt, was wir da bräuchten, wäre ein Verfassungsschutz, der das beobachtet und der womöglich näher dran sein kann. Das Problem ist ja bei Ihnen in Deutschland, dass es in etlichen Bundesländern Forderungen gab nach mehr Personal und die kriegen aber nur einen Teil des gewünschten Personals. Also oft nur einen Bruchteil und von den wenigen Verfassungsschützern sind dann noch weniger für Rechtsextremismus zuständig. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen alle den Antisemitismus endlich wieder ernst nehmen. Der Intellektuelle Peter Sloterdijk hat erst kürzlich bei einer Veranstaltung angezweifelt, ob es wirklich ein Ansteigen des Antisemitismus in Deutschland gäbe. Das kann man wirklich nur sagen, wenn man diese Debatte nicht verfolgt. Und leider zeigt ein Fall wie Halle, dass wir uns fürchten müssen, selbst wenn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung so radikal ist, ist die Möglichkeit, dass Einzelne dann wirklich etwas machen.
Das heißt also, mehr Arbeit für den Verfassungsschutz wäre geboten. Müssten auch die sozialen Medien stärker reguliert werden, Ihrer Meinung nach?
Wir haben eigentlich sehr viel Druck schon gehabt, was den Islamismus im Netz betrifft. Und mein Eindruck ist, der Rechtsterrorismus, der wurde zu lange ausgeblendet. Also ich würde mal argumentieren, versuchen wir den Rechtsterrorismus im Bereich der sozialen Medien ähnlich ernst zu nehmen wie den Islamismus. Das würde, glaube ich, in manchen Fällen schon helfen, dass manch ein Material nicht so extrem sichtbar ist.
Ingrid Brodnik war das, Journalistin und Internet-Expertin aus Österreich. Ein Buch von ihr zum Thema heißt Hass im Netz.